So, herzlich willkommen zurück zum Pencast Folge 315 hier in unserer neuen kleinen Konstellation. Immer noch, nur noch mit Horst Lukas Diestel.
Hallo.
Und Max Urle von Raison.
Howdy.
Hi. Und Christian Eichler, das bin ich. Und ohne Malte, denn das kann man vielleicht auch mal sagen, unser neuer Rhythmus ist so, dass wir uns an einem Sonntag im Monat treffen und da mehrere Folgen aufnehmen. Ist für uns am entspanntesten. Und genau, über verschiedene Themen reden, lustiges wie auch ernstes. Und ich dachte, ich mache mal ein ernstes Thema, das wir aber natürlich jetzt nicht bierernst besprechen müssen. Und das mich auch persönlich angeht. Und deswegen muss ich auch sagen, dass ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, wie ich darüber reden will und was wir so besprechen können. Aber ich das so ein bisschen selber jetzt ausloten muss irgendwie in diesem Cast. Ja. Wie viel kann ich erzählen? Schneide ich vielleicht am Ende wieder irgendwas raus? Ist es irgendwie angemessen? Also ich werde mir diesen Cast am Ende auch nochmal anhören und gucken, okay, bin ich irgendwie damit cool, wie das so ist oder anders? Das müssen wir einfach so zusammen gucken. Aber ich glaube, man redet eigentlich selten über den Tod und nicht nur über dieses abstrakte Phänomen Tod, sondern den tatsächlichen Tod auch und was so da dran hängt. Und deswegen dachte ich, das machen wir das mal. Das Thema ist, was bleibt? Und ich würde gerne mit euch so ein bisschen darüber reden, was so bleibt, nachdem ein naher Familienangehöriger stirbt, weil mein Vater gestorben ist, Ende letzten Jahres. Und ich quasi Anfang diesen Jahres damit beschäftigt war, zusammen mit meiner Mutter, die mir sehr dabei geholfen hat, mit dem sich zu befassen, was dann so übrig bleibt, was geklärt werden muss. Ja. Mein Vater hatte Krebs seit so einem Jahr und ist dann aber relativ plötzlich verstorben. Und unser Kontakt war so ein bisschen lose nur noch. Also wir hatten so WhatsApp-Kontakt und so weiter. Und viel mehr jetzt über diese Details will ich eigentlich nicht erzählen, sondern eher so ein bisschen um dieses Phänomen oder über diese Sache sprechen, dass man auf einmal, wenn man ja der nächste Familienangehörige ist, der ich war, das ja alles entscheiden muss und kann, was da dann so zu entscheiden ist. Ne? Also es ist ja so klar, wenn jemand ein Testament zum Beispiel hinterlässt oder dass wenn man auch Sachen weiß zum Beispiel, wie die geklärt werden müssen, dann kann man das natürlich auch so klären. Aber bei uns war es so, dass wir vieles irgendwie selber entscheiden mussten, zum Beispiel, wo findet die Beerdigung statt und so weiter und so fort. Und das war für mich dann auch so zum ersten Mal so eine neue Erfahrung, weil, also war natürlich auch alles ganz schlimm und so weiter, aber auch dieses, normalerweise kenne ich das nur so, wenn Familienmitglieder sterben, kriegst du halt einen Anruf, ne, irgendwie von deiner Oma, die sagt dann, okay, Opa ist gestorben und man ist natürlich total fertig, aber man hat so für sich so Zeit, damit zu dealen irgendwie und dann irgendwann ist die, ne, dann telefoniert man vielleicht öfter und dann ist die Beerdigung und dann geht man dahin und so, aber wenn du das selber alles machen musst, musst du das ja selber irgendwie da alles erstmal verstehen, ne, was hängt eigentlich an so einem Menschenleben dran und wie muss man damit umgehen, was muss irgendwie abgemeldet werden und sowas. Und das fand ich irgendwie, also diese Realität, dass ein Mensch weg ist, aber ja noch Beziehung hat in die Gegenwart, in die Welt und dass jemand machen muss. Und dass das eben auch passiert, wenn wir sterben. Also wenn wir sterben, es sei denn, weiß ich nicht, vielleicht die Leiche wird nicht gefunden oder sowas, aber dann liegst du erstmal irgendwo da oder wirst eingeäschert und es muss irgendwer mit dem Bestatter sich hinsetzen und mal drüber reden. Wie wird's jetzt eigentlich gemacht? Was für eine Beerdigung? Was für Blumen? Was für ein Sarg? Verbrennung oder nicht? Und so weiter. Und du musst das dann entscheiden. Wie ist das denn? Habt ihr sowas auch mal, solche Erfahrungen gemacht oder sowas mal mitbekommen?
Also noch nichts, wo ich selber hätte dann Entscheidungen treffen müssen oder sowas. Nur wegen deiner letzten Frage. So theoretisch könnte man ja auch das alles schon vorbereiten, ne? Also du könntest ja theoretisch alles irgendwie schon regeln oder so, wäre vielleicht höflich den Hinterbliebenen gegenüber oder so vielleicht so, aber gleichzeitig muss man sich damit natürlich auch extrem dann auseinandersetzen. Also weil ich kann schon auch sehr gut verstehen, dass man es nicht macht. Vor allen Dingen ist es ja auch selten so, dass man irgendwie davon ausgeht, okay, jetzt demnächst ist irgendwann vorbei, so. Also ich kenne es nur so, wie du es auch beschrieben hast, so ja, man kriegt einen Anruf und dann geht man halt irgendwann zur Beerdigung oder sowas. Alles andere Gott sei Dank noch nicht erlebt. Aber habe ich auch gleich noch eine Frage zu dann, aber vielleicht kann erstmal Max
berichten. Komm mal zu deiner Frage. Ich kann tatsächlich selber da auch nichts beisteuern, weil ich auch immer eher die Position hatte von jemandem, der dann einfach quasi nur noch zur Beerdigung kommt, sozusagen.
Ja. Die Frage wäre, die ich hätte, wäre quasi, war das für dich nur negativ, also so dieses, dass man ja eh irgendwie trauert und dann sich auch noch um diesen ganzen Papierkram oder was weiß ich was alles, diese ganze Organisation kümmern muss, oder hat es vielleicht auch ein Stück weit sogar das vielleicht auch angenehmer gemacht, dass man wenigstens was zu tun hat oder sowas? Also, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch eine dumme Frage.
Nee, ich finde, das ist eigentlich eine gute Frage. Also, oder beziehungsweise merkt man dann, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, was zu tun zu haben in der Zeit. Und ich glaube aber auch, dass Trauern sowieso was ganz Individuelles ist, mit dem jeder irgendwie umgehen muss, wie er will. Also von außen kann man dann manchmal so viel sagen. Also ich habe auch dann irgendwem erzählt, also auch so erzählt, ja, der ist gestorben und jetzt waren wir da und haben das gemacht und das abgemeldet und so weiter. Und dann meinte irgendwer zu mir so, ja, also war das für dich jetzt eher so ein Aufwand, aber jetzt gar nicht so was Emotionales. Und dann dachte ich so, nee, ich glaube, du verstehst es nicht so richtig so. Also man ist halt dann, man macht jetzt halt das, aber das Emotionale, das kommt immer anders irgendwie. Ne? Also ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe auch viel geweint, aber immer nur eigentlich alleine. Also sobald andere Leute da waren, habe ich sofort dieses kulturelle Ding irgendwie gehabt, dass ich dann nicht geweint habe, aber auch nicht, ich musste es dann auch nicht unterdrücken oder sowas. Es kam dann einfach nicht. Also sobald du irgendwie wieder beschäftigt bist, so, dann geht es eigentlich auch. Und dann immer in den Momenten denkst du dir wieder, dass das überhaupt passiert ist und so. Und auch was da so dranhängt, und das ist auch noch nicht verarbeitet irgendwie, ne? Na klar, also gerade vor allem auch, wenn du ja nicht so eine enge Beziehung hast, dann ist es ja auch so, dass wir uns auch nicht so oft gesehen haben. Das heißt, also mein Vater war jetzt zum Beispiel nicht jetzt jeden Tag in meinem Leben und fehlt jetzt quasi. Deswegen, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du jetzt deine Freundin oder deine Tochter oder so verlierst und dann musst du diesen ganzen Scheiß machen und entscheiden und so. Also das ist, kann man sich wahrscheinlich auch reinfliehen. Aber ich glaube, so in Arbeit stürzen oder eben in diese Sachen, das geht dann auch schon, aber diese Sachen sind natürlich auch manchmal so total traurig und so, aber auch so absurd banal irgendwie, finde ich so. Also dann, weiß ich nicht, wenn du zum Beispiel irgendwo Überstunden noch hast oder sowas, dann kriegen halt die Erben die dann ausgezahlt oder so, weißt du, also solche komischen Sachen, also es sind so Dinge dann noch so offen, also okay, irgendwie, ich habe eine Überweisung bekommen, irgendwie vor ein paar Tagen, vom Angelverein, irgendwie 60 Euro, weil das ja jetzt nicht gezahlt werden, den Jahresbeitrag und sowas. Das sind solche Sachen, wo du so, also ne, dass so, wenn ein Mensch geht, klar für einen selber, wenn man darüber nachdenkt, ist das dann so das Ende, aber in unserer Welt, wo die alle, die noch da sind, halt noch leben, sind dann so komische so Sachen offen und du musst dann irgendwo, also zum Beispiel der Bestatter, bei dem wir waren, hatte so ein Online-Portal, da kannst du dann, das hat meine Mutter gemacht, dankbarerweise für mich, aber kannst alle möglichen Sachen eintragen, also so irgendwie, das ist noch da und diese Versicherung und irgendwie Sky-Abo oder sowas, und dann melden die das quasi so ab. Und und du musst aber auch, was ich ja auch nicht wusste, das amtlich haben, dass du der Erbe bist. Also du musst quasi, es gibt eine Sterbeurkunde und dann gehst du zum Amtsgericht und da musst du quasi muss dann geprüft werden, ob du wirklich der einzige Sohn bist. Du
musst es antreten quasi.
Und das ist auch eine Frage, ne? Das ist auch eine interessante Frage, ist ja dieses, was du ansprichst, triffst du das Erbe an oder nicht? Das ist so, dass man eigentlich das Erbe antritt und muss dem irgendwie widersprechen, wenn man das nicht will. Und das ist das ist auch so eine Frage, klar, wenn du jetzt aus einer Familie kommst, die irgendwie richtig viel Geld hast, ne, oder wenn du einfach viel Geld auf der hohen Kante hast, dann sind ja auch die Beerdigungskosten und alle auch nicht so wichtig jetzt, obwohl das alles schlimm, super teuer ist. Aber auch diese Sache so, ne, irgendwie, wie viel Geld ist noch da, wie viel Geld kostet das und so weiter. Aber ich glaube, eine Sache, die ich so gelernt habe oder die ich irgendwie erstaunlich fand, war, dass doch unsere familiären Bindungen und der Tod so wichtig sind gesellschaftlich, dass das sofort alle anderen Sachen sticht, also oder schlägt. Also ich weiß noch, bin Anfang des Jahres eben auf Arbeit bei Detektor und hatte eben verschiedene Podcast-Projekte, auch, ne, diesen Klima-Podcast, das Gaming-Ding, jetzt Shots, diesen neuen Film-Podcast, und alles war noch so in der Mache und ich musste bei vielen Sachen einfach noch Dinge klären und dachte so, krass, du hast diese drei Projekte und das ist super stressig und ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Dann habe ich den Anruf bekommen, dein Vater ist gestorben. Und dann kannst du sofort gehen. Dann ist es so, okay, wir machen das alles irgendwie für dich. Ja. Und das finde ich auch so ganz interessant. Also und dann bist du auf einmal in so einem völlig anderen Film irgendwie und klärst diese ganzen Sachen. Ja, das fand ich auch irgendwie spannend.
Es ist vor allen Dingen, also ich finde es sowieso auch eine interessante Beobachtung, und aber vor allen Dingen auch hinter dem Hintergrund, dass in der Gesellschaft an sich da ja eigentlich super wenig sich mit auseinandergesetzt wird oder super wenig drüber geredet wird, oder auch, wie du es ja schon angedeutet hast, so diese Trauer eigentlich eher so total ins Private auch gedrängt wird, glaube ich, von der Gesellschaft oder so. Ich habe ein sehr interessantes Buch dazu gelesen, das heißt The Year of Magical Thinking von Joan Didion, das ist eine Journalistin aus Amerika, oder England, weiß ich gar nicht genau, die quasi mehr oder weniger so tagebuchmäßig in dem ersten Jahr, nachdem ihr Mann gestorben ist, quasi darüber schreibt. und halt auch so ganz viel mit so kulturellem Hintergrund, weil sie das dann halt so erforscht hat, wie die westliche Gesellschaft mit Trauer und so umgeht. Mhm. Und das ist schon super weird, dass es halt trotzdem eigentlich super wichtig ist, aber es wird eigentlich gar nicht drüber gesprochen oder sehr wenig.
Ja, so, das ist eigentlich auch eine, also das ist auch eine seltsame Sache auf eine Art. Also dass in anderen Kulturkreisen oder so, es gibt ja noch riesige Feste oder die Toten sind aufgebahrt und jeder, irgendwer hat mir noch erzählt, dass in irgendeiner Gesellschaft da werden die Toten aufgebahrt in so einem Haus für noch so Tage und dann kann jeder, dann kommen alle zusammen, dann streitet man sich nochmal mit dem Toten und dann tanzt man nochmal und sowas und irgendwann haben dann alle so weit, nach 3 Tagen sind die so durch, dass man dann so Abschied nehmen kann. Und interessant fand ich zum Beispiel diese Phrase "mein Beileid". Das fand ich super interessant, weil das sofort kommt, also wenn du das sagst, und aber gleichzeitig dir selber nicht so richtig was bringt, weil das irgendwie so nichts bedeutet. Also es ist so eine Phrase, die man sagt in diesem Moment, mein Beileid, und ich habe das auch schon oft gesagt, aber so dann auf der anderen Seite ist mir so aufgefallen, okay, aber eigentlich brauche ich dein Beileid gar nicht, weil ich weiß, dass du das scheiße findest. Also wenn man sagt, ach du Scheiße, kommst du klar oder so, ist besser. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, was von ein paar Leuten habe ich das bekommen, so Gesprächsangebote sind super. Also ey, willst du drüber reden? Wenn du Bock hast, drüber zu reden, so ruf mich an oder sowas oder irgendwie soll ich vorbeikommen oder so. Und weil ich glaube auch manchmal, dass man sich als auf der anderen Seite, ich habe mit meiner Mutter viel drüber geredet, weiß man ja auch nicht, was man machen soll. Weil ich glaube, was ganz viele Leute denken, ist auch so eher erstmal nicht ansprechen, weil es eh so schlimm ist. Aber ich glaube, eher ansprechen ist eher gut. Also ich hatte eher so gemerkt, ich finde es eigentlich ganz gut, weil ich muss mich ja eh den ganzen Tag damit beschäftigen, darüber zu reden. Und das ist auch gar nicht so leicht. Ja, aber das ist mir auch so aufgefallen. Der Umgang ist nicht so, ist gar nicht so klar, ja.
Ich glaube, das ist ja wirklich eine Sache, die Amis, glaube ich, komplett richtig hinbekommen haben, weil da ist es einfach so, wenn irgendjemand irgendwie hat einen Trauerfall oder irgendeine riesige Scheiße ist passiert oder so, die Leute kommen vorbei und bringen einfach Essen mit. So geiles gekochtes Essen, so, also wenn jemand so richtig down ist wegen irgendeiner Scheiße, weil niemand hat Bock, sich was Geiles zu kochen, wenn man fertig ist, aber jeder hat Bock, was Geiles zu essen, und Leute essen halt auch zu wenig meistens, wenn sie so daneben sind quasi. Und das ist da halt wirklich einfach, oder zumindest da, wo ich war, ist das halt einfach, wird das halt so gemacht. Und das ist, glaube ich, sau nice, einfach, zum Beispiel.
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja, es macht schon Sinn, ne, dass man irgendwelche so Rituale oder Mechanismen hat, die dann greifen. Und ein paar greifen ja auch. Und das ist zum Beispiel, Christian, was du gesagt hast, ne, dieses, das quasi, das trumpft halt alles. So, jeder weiß, dass du nicht mehr arbeiten kannst, wenn die Eltern gerade gestorben sind. So, dann gehst du halt nicht, dann ist der Tag halt zu Ende. So, und vielleicht die nächsten paar Tage oder Woche halt auch. Ja, insofern, aber ja, diese Auseinandersetzung
ich mit dem Tod, ich finde das
sag mal.
Das wollte ich auch gerade sagen, ich finde es so ein Mittelding halt auch, weil an sich, natürlich muss es irgendwie so laufen, aber irgendwie, wenn man mal überlegt, wie könnte eine Welt noch besser aussehen oder so, ist es schon auch wahrscheinlich nicht das Optimale zu sagen, ach so, bei dir in der Familie ist gerade jemand gestorben, geh mal weg, so.
Das ist interessant, das habe ich auch mal, vollkommen richtig, ich habe das auch mal gehört, ich weiß nicht, war das ein TED-Talk oder so, da sagte auch jemand, es gibt ja so diese Geschichte, oder das habe ich mal von einem Psychiater gehört. Ich meine, das ist jetzt, ich will jetzt nicht ab, nicht drifte nicht ab, das gehört auch zum Thema. Wenn es um so, auch so Depressionsbewältigung oder was ich geht, denn dann Leute sagen, sie lassen sich komplett von der Arbeit krank schreiben. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst, weil dann sitzt du die ganze Zeit zu Hause und bist traurig, alleine. So. Und das ist so ein bisschen, ich meine, klar, es ist logisch, wenn du, Christian, dass du jetzt da dann quasi freigestellt warst, sozusagen. Nee, aber dieses jemand wird dann entlassen in so sein eigenes Ding. Und weiß nicht, ich glaube, wenn man Familie hat und oder vielleicht auch Freunde, die dann irgendwie auch da sind und können, so, dann ist das, glaube ich, okay. Aber an sich ist das schon so ein bisschen dann, genau, wie du gesagt hast, was super Privates. Und für das es auch keine Antwort gibt. Also ich glaube, das ist in unserer Kultur, dass nur, logischerweise, klar, man hat halt Verlustschmerz, aber es gibt eigentlich so, ja, eigentlich, es wird nichts anderes gemacht. Es ist so ein komisches so Aushalten einfach nur, glaube ich, oder? Ja. Und alle versuchen sich kollektiv schlecht zu fühlen und quasi weil man, das macht man sozusagen auch, aber es gibt eigentlich keine, dieses Gefühl wird eigentlich nicht transformiert. Vielleicht irgendwann später, dass man sagt, naja, ist ja jetzt auch so, jetzt ist auch, ne, und jetzt ist ja auch vielleicht okay, jetzt war, er war ja irgendwie so alt oder keine Ahnung, so ein Scheiß, ne? Aber es ist wenig Antwort.
Es wird halt viel so ignoriert einfach, bis es nicht mehr.
Ja,
also es wird gesellschaftlich viel mehr als individuell.
Horst Lichter, der hat ja wohl auch ein Kind verloren und meinte dann irgendwie auch, dass er das Gefühl hat, er wird jetzt ausgegrenzt sozial. Also er hat jetzt diese Trauer mit dem Kind und niemand will ihn irgendwie drauf ansprechen. Und auf einmal wirst du sozial aber ausgegrenzt, obwohl du ja gerade die anderen eigentlich brauchst in dem Moment. Ne? Und das ist echt so, ja, man ist dann, glaube ich, auf der anderen Seite in so einer Starre und denkt, okay, mal lieber nicht drauf ansprechen und sowas. Aber es ist wir müssen alle sterben, ne? Und auch alle Leute, die wir kennen und sowas. Und bei einigen werden wir selber miterleben und bei anderen irgendwie nicht. Und das ist ja schon so, dass wir da wenig drüber nachdenken, weil es natürlich auch total seltsam und total unverständlich ist. Aber andererseits ist es, glaube ich, ganz gut, eben sich dann doch auch mal Gedanken zu machen. Also hast du das vorhin gemeint, so hat er das nicht vorbereitet und sowas, ne? Und nee, das hat er halt nicht sonderlich gut gemacht. Und dann habe ich jetzt auch gedacht, okay, wo will ich denn begraben werden eigentlich? Und da hatte ich irgendwie keine Antwort drauf. Weil ich so, also klar, irgendwie vielleicht dann jetzt hier irgendwo in Leipzig oder sowas, aber vielleicht dann lieber in irgendeinem Friedwald oder weiß ich nicht was. Und habt ihr da, wüsstet ihr das? Also, weil ich denke mir, man könnte sich ja mal einen Nachmittag nehmen, also das klingt komisch, aber man kann sich ja mal einen Nachmittag nehmen, eine DIN A4-Seite vollschreiben mit diese Lieder auf der Beerdigung, da will ich begraben werden, das und das. Ja. Dann müssen die nächsten Leute sich nicht überlegen, was du gewollt hättest irgendwie. Weil das ist schon auch schwierig, weil du denkst dann so, okay, wenn wir jetzt das spielen, wenn wir jetzt das machen, so hätte er das gewollt. Wie finden das die, auch die anderen Leute, die zur Beerdigung kommen, die vielleicht auch noch andere Beziehungen haben und sowas. Ne? Und du kannst es ja dann, also was ich witzig fand, dass du das dann entscheiden kannst. Ne? Also ich hätte sagen können, mein Vater wird hier bei mir irgendwo begraben, dann ist es für mich entspannt, kann ich da immer hingehen, fertig. Also das finde ich halt auch so witzig, dass dann halt jemand entscheiden muss. Habt ihr da mal drüber nachgedacht, wo ihr begraben werden wollen würdet?
Nicht wirklich. Mir ist es aber zumindest Stand jetzt auch relativ Wurst, glaube ich so, weil also ich gehe eh mal sehr davon aus, dass wenn man stirbt, dann ist gar nichts mehr. Und dann ist es mir auch ein bisschen egal. Also mir ist es dann recht, wenn es einfach den Leuten, die mir nahe standen und die noch leben, so um die geht's ja dann irgendwie. Und wenn es denen dann passt, also wenn dann irgendjemand sagt, ja, hier am besten ist es, oder es wird ein Kompromiss gefunden, am besten ist es, er wird hier verscharrt, so, dann ist das für mich okay. So. Ja.
Und das ist dann eben auch die Frage, wenn es für dich okay ist oder es für dich egal ist, aber du es jetzt nicht kommuniziert hast. Ja. Was müssen dann die Nächsten, die das entscheiden? Ne? Denken sie dann, also
vielleicht müsste man wenigstens das kommunizieren.
Aber was man ja nicht machen wird, ist ja, okay, ja gut, dann schütten wir den irgendwo hin, so scheiß drauf. So, das würde halt niemand.
Das wäre auch irgendwo witzig.
Mein Vater war halt auch so ein Typ, ne? Dem war das auch eigentlich egal. Also, der hat nicht an Jenseits oder irgendwas geglaubt. So. Aber trotzdem musst du ja dann Entscheidungen für eine Beerdigung treffen. Du musst das ja alles irgendwo jemandem sagen, damit er das ankreuzt, damit es dann tatsächlich gemacht wird. Und dafür ist es ganz gut, wenn das wenigstens das klar ist, okay, mir ist es egal.
Wenn du weißt, also du kannst nichts falsch machen quasi.
Ja, doch, drüber nachgedacht viel. Ich weiß, dass ich in meinen großen Teenager-Zeiten wusste ich genau, welche Songs gespielt werden auf meiner Beerdigung. Da die ganze Diskografie eigentlich. Konnte mich nie so richtig. Es wäre eine total schöne Beerdigung geworden. Ich war andächtig, einfach rumgeschrei in der Kapelle. Überhaupt, ey, kommt einfach keiner. Ja, nee, ganz furchtbar. Nee, aber auch seitdem, ich weiß nicht, muss aber auch sagen, dass das. Es gibt vielleicht so 10 Sekunden, eine halbe Minute, in der ich, wenn einem das manchmal so in den Kopf kommt, so, was ist dann eigentlich, was macht man dann? Und ich denke mir dann aber auch eher so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist mir auch irgendwie egal. Und ja, du hast vollkommen recht, wenn es einem egal ist, sollte man das trotzdem alle anderen wissen lassen, wahrscheinlich, aber ich glaube, das ist vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist halt auch in unserer Kultur so, junge Menschen denken über sowas nicht nach, aber gut, scheinbar ältere auch nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht, ich frage mich, wo das herkommt. Ich verstehe es nicht.
Was denn?
Ja, dass man da nicht so drüber redet, quasi.
Dass man das, es ist unangenehm, darüber nachzudenken, aber es ist irgendwie so, ich weiß nicht, was, das ist so komisch, ne? Also ich finde es eigentlich ganz, weil es so egal auch ist, so, weil es passiert halt eh. Also es macht keinen Unterschied, ob ich mich nicht, also es macht schon einen Unterschied, vor allem für die Angehörigen, wenn ich darüber gesprochen habe.
Ja, so gar nicht.
Aber auch wie über den Tod gesprochen wird, weil ich meine, du musst nicht viel in die Kirche gehen, so dann wird immer noch vom Afterlife irgendwie oder was weiß ich was, obwohl gar nicht so viel, es wird halt immer irgendwie gesabbelt, aber eigentlich habe ich da die Antworten gefunden, so wie, was mache ich denn jetzt mit der Trauer, so außer, dass es halt irgendwann wieder geht. So, aber ich habe da wenig Antwort gefunden eigentlich.
Ja, es ist halt gesellschaftlich, wird halt tendenziell eher überhaupt nicht darüber nachgedacht. So, und deswegen, ja, oder auch, also was du jetzt gerade erzählt hattest, da von wegen Horst Lichter oder so, dass man halt, dass alle Leute dann denken, so, ich rede jetzt lieber nicht darüber. Das ist ja an sich auch schon so ein komplett komischer Gedankengang. So, weil der Hintergrund da ist ja so, naja, ich spreche das ja nicht, jetzt nicht an, man möchte die Person ja nicht daran erinnern. So, aber die Person denkt
genauso dumm bin ich aber auch. Genauso dumm habe ich aber auch gegenüber Christian. Das ist ja das Schlimme, weil ich komme selber dann in so einen Gedankenmodus, jetzt will ich Ihnen das auch nicht fragen. Mhm. Und ich habe ja auch überlegt, ja, ob ich dich besuchen. Ich habe auch überlegt, halt ob ich Christian komisch. Besuchen fahre. Und dann, aber gut, dann hieß es ja, du fährst halt eben ne, woanders hin, um dich darum zu kümmern. Und dachte mir so, nee, da halt nicht. Aber ich habe diese, also, aber das hätte man ja auch mal kommunizieren können, vielleicht zum Beispiel, dass ja. jemand auch weiß, jemand denkt auch, also ist vielleicht auch gedanklich bei ja. einem und ist auch, weiß ich nicht, wenn was ist, kann man halt reden und so weiter. Und ich habe aber nichts davon gemacht. Das ist halt auch so kackdumm. Aber das ist, glaube ich, auch kein gesellschaftliches Problem, sondern vielleicht auch einfach meins.
Das kann auch sein. Ja, aber das ist schon auch ein gesellschaftliches so ein, Problem. Ja, es ist ein gesellschaftliches und auch so ein, ja, glaube ich, aus, manchmal denke ich auch so eine bestimmte Art von Männlichkeit. Also da muss ich auch eher viel drüber nachdenken, weil eben mein Vater jetzt gestorben ist und mein Opa auch 2 Jahre davor. Und beide so wenig auch kommuniziert haben, so über ihre Leiden und sowas, ne? Also dass ich so krass gemerkt habe, okay, man muss sich echt, also das ist eine Lektion, die ich so gelernt habe, die so ein bisschen meine Aufgabe, glaube ich, für dieses Leben jetzt noch sein soll, ist so, man muss sich schon auch helfen lassen, wenn was passiert. Ja. Und das auch schon irgendwie erkennen und dann auch kommunizieren und sowas. Und dann ist natürlich auf der anderen Seite, Max, wie du sagst, auch cool, Hilfe angeboten zu bekommen, ne? Wenn irgendwie einer sagt so, ja, ey, ich komme vorbei oder weiß ich nicht, wollen wir reden ja. oder sowas. Das ist, glaube ich, beides wichtig irgendwie und ja, also ich weiß nicht, ob es ein richtiges Auftreten gibt, aber ich glaube, klar, die Leute haben eh den Kopf voll zu tun, aber so einmal so direkt das Gespräch suchen und so abzuklären, ey, ist alles klar und so, also weil, klar, das Komische ist ja auch, man beginnt ja oft Gespräche mit so, wie geht's und das ist ja, ja. schon so seltsam, wie geht's ja. dir jetzt damit und das ist ja so, aber es ist ja nicht so, man ist ja nicht nur eins. Also man ist nee. Ja dann nicht auch nur in Trauer, ja. man ist ja dann auch noch anders. Und was ich übrigens auch, das, da musste ich auch an den Pankers denken, was ich da auch gemerkt habe jetzt ist, dass es eigentlich keine Entschuldigung dafür gibt, wenn es Filme gibt, in denen keine Witze vorkommen. Weil man in, weil Menschen, das habe ich jetzt gemerkt, ja. auch bei mir und meiner Mutter, in jeder Situation ja. noch Jokes machen. Und auch in dieser Situation, die so furchtbar war, haben wir ab und zu noch mal einen dummen Witz gemacht über irgendwas.
Ja, weil gerade Menschen dann so, braucht so man es doch am meisten, oder?
So, ja, genau, und deswegen ich habe so gemerkt, das heißt ja nicht, dass man nur noch Bier ernst ist. Zum Beispiel habe ich mir so gedacht, das heißt auch, also ich meine, das habe ich noch nicht ganz durchdrungen, aber du kannst ja allen möglichen Scheiß auch entscheiden für deine Beerdigung, ne? Und ich fände es halt geil, wenn ja. man so, also irgendwie so mega den Kack, so irgendwie so der Freundin oder sowas, ja. Und ich wünsche mir, dass du nur noch ein pinkes Kostüm trägst, ein Jahr lang nach meinem Tod. Irgendwie so ein ja. Scheiß oder irgendwie so. Ich will, dass ihr noch einmal irgendwie alle in den Harz wandert, ohne ja. Wanderschuhe.
Weil das halt zur Beerdigung halt so ein Clown kommt, so, der doch irgendwie jongliert und so ein Feuer fackelt.
Der einfach nur,
so.
Der einfach nur in der Ferne steht, wortlos und einfach guckt oder so.
Und dann so eine traurige Trompete spielt.
Ich ja, fand, aber natürlich, es ist ja nie, hast du sehr schön gesagt, das ist nicht immer nur eine Sache. Ich fand ein hervorragendes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das. Du hast ja in den Chat gepostet, diese Traueranzeige von den Kumpels von deinem Vater. Und das ist das perfekte Beispiel. So, das ist gleichzeitig wunderschön, traurig und arschwitzig in einem. Und es geht einfach zusammen, weil die diese bescheuerten Namen haben. Ja. Und es ist aber so. In diesem Kontext ist es irgendwie so herrlich und herzlich trotzdem. Ja. Und da ist halt alles drin irgendwie so. Und man kann darüber lachen und gleichzeitig traurig sein. So, das klappt halt ohne Probleme.
Und das finde ich halt auch so witzig, weil, also sie kommen zu meinem Vater mit so ganz witzigen Namen und haben halt auch, sein Spitzname war Eiche und haben das dann auch so, diese Traueranzeige auch so für ihn gemacht und so. Und das, warte, jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Auf einmal ist man ja auch dann mit so gesellschaftlichen Konventionen konfrontiert. Also dann bist du ja bei diesem Bestatter und dann ist irgendwie, ja, wie soll der Blumenkranz sein und welche Musik soll gespielt werden und bla bla bla. Und man, da plant man ja dieses Ritual der Abschiednahme, der Beerdigung, Trauerfeier, Beisetzung, je nachdem, was man wann macht und ob das zusammengehört und nicht. Und da ist mir so auch der Gedanke gekommen, also erstmal einmal kriegt man natürlich super, also ist es super teuer alles und auch so absurde Sachen sind auch teuer. Also wenn man und man ist in so einer komischen, man ist in so einer seltsamen Position, wo, und ich glaube, deswegen sind die Sachen auch teuer, weil du halt auch Trauernde kannst du es halt auch andrehen. Du sagen, und du sagst ja dann nicht, ja, okay, ja, diese 3 Blumen sind vielleicht, die müssen jetzt vielleicht nicht sein, so, weißt du, für meinen toten Vater. Also das ist ja so, aber gleichzeitig, ich meine, wenn du jemanden verbrennen lässt, kostet der billigste Sarg irgendwie 600 Euro. Und ich denke mir so, was ist das für eine witzige Sache, dass jemand einen Sarg baut und der dann sofort verbrannt wird irgendwie. Und halt solche ganzen Geschichten. Und deswegen habe ich da auch so gedacht, okay, eigentlich, wenn man in so einer Situation wird, dass man wirklich richtig eng ist auch mit der Person, die gut kennt, das ist Partner oder, weiß ich nicht, deine Mutter oder so, und die, du wirst es auch, die will das so, dann kann man ja auch andere, also man könnte, was ich nur gehört habe, ist zum Beispiel, dass du auch Leichname halt in Holland zum Beispiel verbrennen lassen kannst, dann kriegst du die Asche und dann kannst du dann quasi so machen, was du willst. Also könntest du auch sagen, okay, ja, wir feiern einfach zusammen dieses Fest der Abschiednahme und wir vergraben die Asche irgendwo in der Natur, wo die Person es gerne mocht und das ist dann halt so unser Ort, an den wir gehen. Das ist ja viel schöner. Das Problem ist nur, dass da alle Konventionen nicht mehr eingehalten werden, die aber, glaube ich, für so Leute, für weiter entfernte Verwandte, das wichtig sind, also dass da so eine Trauerrede in der Kapelle ist mit einem Redner und so weiter, wie das so gemacht wird. Und das fand ich ganz interessant, das ist mir jetzt auch da nicht in den Sinn gekommen, da jetzt irgendwie zu sagen, ich halte die Trauerrede jetzt selber, aber das ist ja auch nur irgendwer, der 250 Euro dafür bekommt, dass er Sachen sagt, die du ihm vorher erzählst.
Ja.
So,
ne?
Also das, das fand ich so ganz interessant. So, will man da eigentlich in solchen mit Konventionen brechen? Ist es, oder ist es eher gesellschaftlich und gut, dass man die Sachen so einhält? Das ist ganz interessant, sich zu überlegen, glaube ich, so für, auch für die eigene Beerdigung oder wie das so abläuft. Ja.
Ja.
Tja.
Hast du noch was aus diesem Buch gelernt?
Es ist mittlerweile fast schon wieder 5-6 Jahre oder so her, dass ich das gelesen habe. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Es ist wirklich sehr interessant. Sie schreibt halt sehr viel, also es heißt ja auch A Year of Magical Thinking, dass sie halt wirklich ein Jahr gebraucht hat, um irgendwie klarzukommen. Also das ist halt auch wirklich, oder das ist halt, oder eigentlich das am schlimmsten für sie, glaube ich, so diese Schere zwischen rationalem Denken und irrationalem Denken, wo man aber, ja, also überhaupt nicht so richtig mit klarkommt. Also sie schreibt da zum Beispiel, dass sie ein Jahr lang von ihrem verstorbenen Ehemann die Schuhe zum Beispiel nicht weggeworfen hat, weil sie immer im Hinterkopf dachte, er kommt ja, er braucht die ja noch. Und er braucht sie aber halt nicht mehr. So, er braucht sie auf keinen Fall. Und sie weiß das, wusste das natürlich auch, aber hat es halt trotzdem nicht hingekriegt. Und dann halt schon auch sehr viel, gerade am Anfang, dass man halt, ja, dass sie sich von der Gesellschaft sehr alleine gelassen gefühlt hat, weil irgendwie ist halt kein richtigen Ort gibt, um zu trauern irgendwie. Die Leute wollen halt, dass du alleine zu Hause sitzt und traurig bist und damit aber in ihre Welt eigentlich gar nicht zu weit irgendwie reingehst. Und das ist halt super weird einfach irgendwie.
Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass es genau deswegen habe ich auch so Rituale brauche, wie zum Beispiel auch meinetwegen gemeinsames Feiern, ne? Weil klar, die Leute sagen halt, oh Gott, jetzt muss ich dazu so einer Witwe fahren. Das ist ja die ganze Zeit furchtbar. Dann sitze ich da mit der und leide 10 Stunden. Und ich glaube, das ist halt auch genau, weshalb auch keiner kommt. So, weil natürlich, das ist ja auch die Hölle sozusagen. Das macht dann die besten Freunde. Aber es wird quasi so ein Gefühl, ich glaube, du musst halt in irgendeine, wie es ja auch oft bei Trauer ist, in irgendeine, na klar, wird es immer Momente geben, wo du eh alleine sitzt und einfach denkst, die Welt ist zu Ende, weil es sich genauso anfühlt. Die gibt's
zur Genüge.
Ja. Aber die gibt's ja zur Genüge. Und ich glaube, sonst musst du halt wie oft auch bei allen Dingen immer in irgendeine Handlung kommen, in eine Bewegung. Und ich glaube, deswegen ist es total gut, wenn du dann halt irgendwas machst. Also wenn es da einfach Dinge gibt, abseits der Beerdigung, sei es ein Fest. Ich meine, klar, es gibt ja immer noch diesen, das ist so ein furchtbares Wort, den Leichenschmaus nach der Beerdigung. Das ist ein räudiges Wort, Alter.
Das ist echt super weird.
Ganz furchtbar. aber irgendwie, weil dieses Rumsitzen und Leiden, ich finde, das ist auch genau das, was so die Menschen auch wirklich in die Depression treibt, weil ich habe auch das Gefühl, genauso hat man auch gelernt, oder ich auf jeden Fall, so mit so negativen Gefühlen umzugehen. Ja, du musst da jetzt halt sitzen und das aushalten. So. Und das ist halt so super dumm und bringt auch wenig.
Ja, das Interessante ist ja auch, dass für einen selber ist das jetzt so der erste Fall, der vielleicht so ist, aber ich habe dann auch gemerkt, dass zum Beispiel auch zwei Arbeitskolleginnen von mir auch ihre Väter oder ihre Mutter auch so vor kurzer Zeit verloren haben und das ganz andere Geschichten waren, ne? Also dass so ganz lange Leidensgeschichten waren. Ja. Und dann zum Beispiel die eine gesagt hat, dass dieses lange noch beim Vater sein für sie total positiv war, der irgendwie dann auch dement war und das also gar nicht verstanden hat, quasi, was passiert. Ja. Und bei der anderen das ganz furchtbar war, also das so zu sehen, so wie ihre Mutter immer mehr abbaut und so. Und das ist, glaube ich, für jeden anders und das ist auch mit Trauer und auch mit Depressionen so. Und sobald man, aber das war so witzig, weil dann waren wir auch, da so, und dann habe ich das auch so einfach so angesprochen oder so erzählt, ne? Weil das Witzige oder das Komische ist ja auch so, also oder das habe ich mich dann so gefragt, wenn Leute es auch nicht wissen, ne? Also weil du erzählst ja nicht jedem, du sagst ja nicht, schreibst ja nicht eine Mail an jeden, hallo, ich bin gerade trauernd oder sowas, ne? Das wissen die Leute oft gar nicht. Und dann fragt dich jemand, wie geht's? Oder und bist du gut reingerutscht? So, und dann ist halt auch so die Frage so, erzählt man das dann oder nicht? Und ich habe das dann immer auch einfach so gesagt, das ist passiert und so, und das ist gerade so. Und dann sind die Leute, es ist natürlich auch total betroffen oder wissen das nicht, aber ich habe es zum Beispiel dann auch da so nochmal angesprochen. Und dann war es halt für mich total angenehm zu merken, okay, die haben das auch durch. Und bei denen auf eine Art war das noch viel schlimmer. Und ja. Wie sind die damit umgegangen? Und keiner hat da so richtige Antworten drauf. Aber jeder muss da so ein bisschen selber durch und das irgendwie so rausfinden. Und deswegen glaube ich auch so bei Depressionen und sowas, manchmal ist es echt erstaunlich. Also es ist, glaube ich, selten so, dass jemand sagt, ey, ich hatte Depressionen. Oder merke ich auf jeden Fall in unserem Arbeitsumfeld. Und alle sagen, hä, was ist das denn? Oder so. Sondern fast jeder hat das irgendwie. Und manchmal kannst du dann noch, wenn du darüber redest, nochmal hören, okay, bei welchem Therapeuten ist der denn? Oder so. Ja. Also ja, kann man auch tatsächlich so ein bisschen das auch zusammen bearbeiten. Also das ist auch ganz schön auch bei Detektor und so, dass man das auch so, über solche Sachen schon auch offen reden kann.
Ja.
Ja, genau. Aber das ist, glaube ich, auch dann, ne, wenn man es nicht ansprechen will, klar, dann lieber nicht und sowas. Aber ich glaube, man lieber auch mal sagen, wenn das geht, irgendwo, und dann auch drauf eingehen. Weil auch man hat auch nicht, ich meine, man führt so viele langweilige Gespräche irgendwie in seinem Leben, aber dann ist halt quasi in Anführungsstrichen wirklich mal was los bei jemand anderem. Ja. Da kann man schon auch was draus lernen oder so. Da kann man schon was übereinander lernen irgendwie.
Oft hilft es ja mehreren.
Vor allen Dingen, ich glaube, was halt auch irgendwo wichtig ist, ist halt, ja, ich meine, keine Ahnung, als du uns das zum Beispiel erzählt hast, natürlich ist man erstmal so, okay, fuck, keine Ahnung, so, aber im Endeffekt, es ändert an deiner Person so wenig. So, also es ist ja jetzt nicht so, dass man super alles neu überdenken muss, wie man mit dir in Kontakt spricht. Also das denkt man für einen kurzen Moment, aber es ist halt einfach Schwachsinn. So, du bist ja immer noch derselbe Typ, bloß trauerst jetzt halt gerade um deinen Vater. Und also das verändert dich ja als Mensch nicht super. Es ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt keine Witze mehr witzig findest, haben wir ja vorhin schon auch davon gehabt. Und ich glaube, das trifft auf alles zu. So. Und das ist wahrscheinlich auch das, was Horst Lichter meinte. So, du bleibst ja als Mensch derselbe, nur weil du jetzt einen Trauerfall hast. Und dann ist es, glaube ich, super weird, wenn alle Leute auf einmal komplett anders mit dir umgehen, oder? Weiß ich nicht.
Ja, genau. Oder ja. Halt, also ich glaube, es ist beides. Ne? Du veränderst dich natürlich auch daraus, aber es ist einfach, ja, klar. Es ist einfach was, mit dem du
umgehen musst.
Ich glaube, es ist gut, ja, ich glaube, sprechen ist irgendwie immer so ganz, ganz gut. Und deswegen würde ich auch echt raten, so, ey, wenn man das bei wem anders merkt, ruhig mal einfach mal nur ansprechen. Wie ist es jetzt so? Was ist jetzt so der Stand irgendwie so? Und da ruhig mal reingehen. Ich glaube, das ist vielleicht ist auch so eine deutsche Sache.
Die andere
Sache,
Person dass man kann auch ja auch so einfach sagen, ich möchte das nicht. Und dann lässt man es.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wahrscheinlich sollten, also jetzt mal rein, Außenstehende sollten wahrscheinlich ihr Verhalten gar nicht ändern, sondern derjenige, der trauert, sollte dann quasi festlegen, wie weit er geht und inwieweit er da überhaupt drüber sprechen kann oder eben oder ne oder vielleicht auch eben gar nicht möchte, ne? Ich glaube,
das Angebot machen, da würde ich schon sagen, als Außenstehender, dass das Angebot machen ist nicht schlecht, weil dann kann der also eben quasi der Trauernde ja auch entscheiden, ob er darüber spricht. Er kann auch sagen, sorry, ich will da jetzt irgendwie gerade nicht drüber reden oder das passt schon oder sowas, aber ich glaube, das Angebot zu kriegen ist eigentlich immer so ganz gut.
Ja.
Naja.
Und dann hast du so ein
Sag.
Nee, nix. Ich glaub, nee, alles gut. Nee. Was glaubst du denn? Shit, aber ich bin da auch gespannt. Ich weiß nicht, ich habe halt als kleines Kind da immer so viel drüber nachgedacht. Was ist eigentlich, wenn meine Eltern sterben? So bin ich dann traurig. Solche komischen Fragen habe ich mir früher ganz oft gestellt. Weiß auch nicht warum. Ja, weirdes Thema. Mhm. Naja.
Und dann auf einmal, das finde ich auch so interessant. Dann hast du halt auch nur noch so deine Erinnerungen, weißt du? Die sind dann auf einmal so was, wie so was anderes, als die vorher waren. Dann denkst du, oder dachte ich, okay, das sind jetzt so die Erinnerungen, die ich noch habe. Und wenn ich jetzt nochmal tiefer nachdenke, so, dann fallen mir noch mehr Sachen ein. Aber das ist jetzt so abgeschlossen, dieses Leben. Und ich sehe das jetzt so im Rückblick. Irgendwie interessant. Gut. Ich glaube, damit haben wir so ein bisschen drüber geredet. Ich würde auf jeden Fall sagen, ja, wenn jemand...
Ne, schon wieder bei einer halben Stunde hier.
Ja, stimmt.
Aber cooles Thema.
Wenn irgendwas passiert, redet miteinander, das ist immer ganz gut. Und lasst euch helfen, wenn irgendwas schlimm ist. So, ne? Das ist, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Weil, was ich noch sagen wollte, ja, es gibt schon so eine... Nicht männlich, weil das alle Männer haben, aber alle als Männer Sozialisierten, glaube ich, so ein bisschen auf den Weg kriegen, ist schon immer sowas... In der Öffentlichkeit weint man nicht, Gefühle zeigt man sich nicht. So, man muss immer die starke Person sein. Dadurch habe ich aber zum Beispiel auch oft auch so eine Scheu, manchmal so emotionale Sachen anzusprechen bei anderen. So, wie geht's dir eigentlich damit? So auch manchmal auch aus so einem Selbstschutz, weil ich vielleicht auch keinen Bock habe oder weil ich denke, oh Gott, dann heulen mich die Leute zu oder sowas. Jetzt gar nicht bei Trauerfällen, sondern einfach so. Aber das ist manchmal, merke ich dann auch doch die ganz gute Fragen sind einfach so, ey, wie geht's dir eigentlich? Was ist eigentlich damit so? Nicht nur bei solchen Fällen. Gut, das war's mit diesem Pencast, der hoffentlich rauskommt. Ich glaube, ich fand es so ganz, ganz schön eigentlich, aber ich höre es mir nochmal an.
Denk auch, ja.
Und nächstes Mal machen wir dann eine neue Aufnahmesession. Also dann auch hoffentlich wieder mit Malte, hoffentlich alle vier. Müssen wir gleich mal gucken, wenn wir einen Termin haben. Und dann findet ihr uns weiter wie gehabt auf Twitter, Facebook und so weiter und im Pencast-Podcast-Feed. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.